Und dazu begrüßt Sie heute Nachmittag Claudia Kiesel. Kommenden Sonntag feiern wir den 30. Sonntag im Jahreskreis, der gleichzeitig bei uns auch als Weltmissionssonntag begangen wird. Und die biblischen Texte aus der Sonntagsliturgie, die wir in dieser Sendung schon mal miteinander lesen, zeigen uns ganz wesentlich, was der eigentliche Motor für jedes missionarische Wirken ist. Die Liebe. Wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, so dürfen wir uns prüfen, ob wir an seinem Wort auch festhalten. Damit wir an seinem Wort festhalten können, damit diese seine Worte wie immer besser kennenlernen, darum haben wir unter anderem diese Sendereihe bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, in der wir zusammen als Hörerfamilie mit dem Sendungsgast und mit den Moderatoren in der Bibel lesen und uns heute neu vom Wort Gottes treffen lassen, um ihn, Christus, immer besser lieben zu können. Jetzt begrüßen wir in unserer heutigen Sendung als unseren Gast Pater Martin Baranowski. Er ist Legionär Christi aus dem Apostelhaus in Neuötting-Alzgern. Grüß Gott und herzlich willkommen, Pater Martin.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute wieder zu Gast bei Radio Horeb sein darf.
Und wir wollen diese Sendung gleich mit einem Gebet beginnen. Das Gebet, das uns öffnen soll. Auf das Wort Gottes hin.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Wir hören die erste Lesung vom Sonntag aus der Heiligen Messe. Das wird aus dem Buch Exodus sein, Kapitel 22, die Verse 20 bis 26. So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihr Klagegeschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben. Denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid.
Diese Lesung aus dem Buch Exodus des Alten Testamentes zeigt mit eindrücklichen Worten und Beispielen, dass Gott auf der Seite der Armen und Schwachen steht. Sie ist so ein Vorausblick auf die Worte Jesu im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, in denen er noch einen Schritt weiter geht und sich selbst mit den Armen identifiziert. Dort lesen wir, Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Mit diesen Worten der Lesung und des Evangeliums unterstreicht die Heilige Schrift, dass die Armen, denen wir begegnen, nicht einfach nur ein Sozialfall sind, der halt irgendwie gelöst werden muss, sondern dass gerade durch diese Begegnung mit ihnen auch eine Begegnung mit Gott möglich ist. Die Heiligen haben das sehr gut verstanden. Sie sind in gewisser Weise die besten Ausleger der Heiligen Schrift. Der heilige Martin von Tours, mein Namenspatron, den wir bald feiern werden, hat das auf besondere Weise erfahren, als er seinen Mantel geteilt hat. Als ich diese Worte im Buch Exodus gelesen habe mit dem Mantel der Arme, der nichts hat, womit er sich zudecken kann, da habe ich an diese Szene gedacht vom heiligen Martin mit dem Bettler. Aber wir wissen, dass das nicht nur eine soziale Tat der Menschenliebe war, sondern dass er dadurch Christus begegnet ist. Das, was er für diesen Armen getan hat, das hat er für den Herrn getan. Und später in der Nacht ist ihm der Herr im Traum erschienen mit dieser Hälfte des Mantels und sagt, das hast du für mich getan. Auch der heilige Franz von Assisi, der aus einer vermögenden Familie stammte, war sich bewusst, dass er den Weg der Armut wählte, weil er dort Christus begegnet. Und auch jüngst ist jetzt der 15-jährige Carlo Acutis selig gesprochen worden, der mit seinem Taschengeld einen Schlafsack für Obdachlose kaufte und den Armen Essen brachte. Also das, wozu uns die heutige Lesung einlädt, das ist das, was die Kirche immer wieder in den sogenannten Werken der Barmherzigkeit erinnert und den Gläubigen vorlegt. Es gibt, ganz inspiriert an dem Evangeliumstext und in gewisser Weise auch an der Lesung von heute, die sogenannten 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Die bestehen darin, die Hungrigen zu speisen, den Dürstenden zu trinken zu geben, Nackte zu bekleiden, Fremde aufzunehmen, Kranke zu besuchen, Gefangene zu besuchen und Tote zu begraben. Das Feld dieser Werke der Barmherzigkeit ist sicher einmal direkt zu verstehen. Hungrige brauchen etwas zu essen, Durstige etwas zum Trinken, Nackte etwas zum Anziehen, Kranke bedürfen der Pflege. Und die Lesung führt uns heute mit eindringlichen Worten vor Augen, wie Gott reagiert, wenn sich dort jemand verschließt, wenn er sein Herz gleichgültig und kalt macht. Und sicher können wir sagen, dass es trotz allem Fortschritt, den es gerade auch in dem sozialen Bereich gibt, doch auch heute dort noch genug zu tun gibt. Doch glaube ich, die Lesung möchte uns auch noch mal tiefer führen. Menschen hungern nicht nur nach Brot, sondern auch nach Gott. Sie dürsten nicht nur nach Getränken, sondern auch nach Sinn im Leben. Sie brauchen nicht nur Kleidung zum Anziehen, sondern auch ein Umfeld der Geborgenheit und der Liebe. Krank werden kann nicht nur der Körper, sondern auch die Seele. Und Menschen können auch Gefangene von Sünde oder Süchten werden. Und so gibt es Menschen, die, obwohl sie leben, eigentlich schon tot sind. In seiner neuen Enzyklika Fratelli Tutti spricht Papst Franziskus gerade auch diese geistliche Armut, vielleicht gerade auch in unseren westlichen Ländern, ganz konkret an. In der Nummer 275 schreibt er, es muss gesehen werden, dass Hauptursachen für die Krise der modernen Welt ein betäubtes menschliches Gewissen und eine Entfremdung von religiösen Werten sowie die Dominanz von Individualismus und materialistischen Philosophien sind, die den Menschen vergöttlichen und weltliche wie auch materielle Werte an die Stelle der höchsten und transzendenten Prinzipien setzen. Soweit die Worte des Heiligen Vaters. In diesem Sinne hat die Kirche heute eine gewaltige Aufgabe, eine gewaltige Mission, die eben nicht nur darin besteht, irgendwelche fernen Länder zu missionieren, ihnen das Evangelium zu verkünden, sondern auch in unseren eigenen Gesellschaften wieder dem Evangelium diese Bedeutung und prägende Kraft zu geben, die es verdient und die uns befreit. Gerade auch in unserer entwickelten Welt gibt es eben oft eine große Armut, die oft nicht in finanziellen Sorgen besteht, sondern in einem Mangel an Sinn, an Glauben, an Hoffnung und an Liebe. Christliche Liebe, zu der uns auch die heutige Lesung einlädt, unterscheidet sich deshalb auch von einer bloßen Sozialarbeit oder einer reinen Linderung der materiellen Nöte, so wichtig das auch ist. Sie geht tiefer und deshalb ergänzt die Kirche auch die leiblichen Werke der Barmherzigkeit mit den geistigen Werken der Barmherzigkeit. Und auch dort zählt sie 7 auf: die Unwissenden lehren, den Zweifelnden Recht raten, die Betrübten trösten, die Sünder zurechtweisen, die Lästigen geduldig ertragen, denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen und für die Lebenden und die Toten zu beten. Die Lesung heute zeigt die Leidenschaft, mit der Gott für die Armen eintritt und den Einsatz für sie fordert. Und das rüttelt uns Christen auch heute auf und zeigt, dass wir die Schätze des Glaubens nicht für uns allein behalten dürfen, sondern dass wir berufen sind, sie zu all den Menschen zu bringen, die sie vielleicht oft auch unbewusst brauchen und sich danach sehnen. Gerade an dem Weltmissionssonntag werden wir auch daran erinnert, dass das unser Auftrag ist, dass Gott uns diese wunderbare Sendung anvertraut.
Dann kommen wir jetzt in unsere Bibelsendung, in der wir uns auf den Sonntag vorbereiten, zur zweiten Lesung. Wenn Sie in Ihrer Bibel mitlesen wollen, dürfen Sie jetzt den 1. Thessalonicher Brief aufschlagen, im 1. Kapitel, die Verse 5 bis 10. Schwestern und Brüder, ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Ihr habt das Wort, trotz großer Bedrängnis, mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir darüber nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden Zorn entreißt.
In dieser zweiten Lesung beschreibt der Apostel Paulus, sicherlich nicht ohne einen guten Stolz, eine Erfolgsgeschichte. Eine Gemeinde, die sich bekehrt hat, eine Gemeinde, die Zeugen für einen lebendigen Glauben sind. Und der Apostel unterstreicht hier einen ganz wichtigen Aspekt dieses Glaubens und der damit auch verbundenen Liebe, nämlich die Bekehrung von den Götzen zum wahren Gott. Christlicher Glaube, das wird hier deutlich, kommt nicht automatisch, sondern er erfordert immer eine bewusste Entscheidung gegen die Götzen und für Gott. Götzen, damit sind hier vielleicht nicht unbedingt heidnische Götterbilder gemeint, wie das in der Antike üblich war, sondern Götzen können auch all das sein, was, auch wenn es an sich nicht schlecht ist, sich doch ungerechtfertigt an die Stelle setzt, die eigentlich Gott zusteht. In unserer Zeit sind vielleicht viele Menschen nicht geneigt, irgendwelche Statuen anzubeten, aber es kann doch sein, dass die eigene Freizeit, die Bequemlichkeit, der Wohlstand, gewisse Hobbys immer mehr einen Raum einnehmen, der Gott verdrängt, der den ersten Platz im Leben hat, der eigentlich dann doch Gott zusteht. Christen leben nicht einfach so wie alle anderen. Hier wird deutlich, gerade durch das Zeugnis dieser Gemeinde, dass Christen anders leben, weil sie eine neue Perspektive gefunden haben. Nicht, weil sie sich für besser halten, nicht, weil sie irgendwie erleuchteter sind, sondern weil sie Jesus Christus kennengelernt haben, weil sie ihm begegnet sind und weil von ihm aus das Leben in einer neuen Perspektive erscheint. Christen sind sicher nicht bessere Menschen, sind genauso schwache Menschen, die der Erlösung, die der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Aber das, was sie doch ausmacht, ist eben diese Hinwendung, diese Erfahrung der Liebe. Und das, was hier für diese Gemeinde charakteristisch war, dieser Moment der Bekehrung, das ist sicher auch etwas, was wir in der heutigen Zeit wieder neu entdecken müssen. Dass eben christlicher Glaube, christliches Leben ohne Bekehrung nicht geht. Und vielleicht ist da gerade die Erfahrungen, die wir in der Corona-Krise machen, eine Chance für die Besinnung. Diese Corona-Zeit hat viele bisherige Sicherheiten aufgerüttelt, hat neue Fragen aufgeworfen. Wir alle erleben täglich, dass zum Schutz der körperlichen Gesundheit Maßnahmen ergriffen werden, welche das Leben im Alltag massiv beeinflussen und zudem noch sehr viel Geld kosten. Was wäre, wenn uns die seelische Gesundheit ebenso wichtig wäre wie die Gesundheit des Körpers? Was wäre, wenn wir uns von der Ansteckung der Sünde ebenso vorsehen würden wie vor der Ansteckung durch ein Virus? Was wäre, wenn uns die geistliche Hygiene ebenso wichtig wäre wie das Waschen und Desinfizieren von Händen? Erinnert uns das nicht irgendwie an den Vorwurf Jesu an die Pharisäer, dass diese zwar aufwendige Reinigungsvorschriften einhielten, aber innen nicht rein waren? So wie es Matthäus berichtet, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber sind sie voll von Raffsucht und Gier. Und gerade im Kontext dieser Corona-Krise hat Papst Franziskus in den Monaten August und September Katechesen gehalten, wo er über den christlichen Umgang mit dieser Krise reflektiert. Und eine seiner Schlussfolgerungen ist auch die Einladung zur Bekehrung. Ich darf hier kurz aus der Katechese zitieren vom 19. August. Dort sagt der Heilige Vater: Die Pandemie ist eine Krise. Und aus einer Krise kommt man nicht genauso heraus, wie man vorher war. Entweder wir gehen besser daraus hervor oder wir gehen schlechter daraus hervor. Wir müssen besser daraus hervorgehen. Nach dem Vorbild Jesu, dem Arzt der ganzheitlichen göttlichen Liebe, also der physischen, sozialen und geistlichen Heilung, so war die von Jesus gewirkte Heilung, müssen wir jetzt handeln, um die von kleinen, unsichtbaren Viren verursachten Epidemien zu heilen und um jene Epidemien zu heilen, die von den großen und sichtbaren sozialen Ungerechtigkeiten verursacht werden. Ich schlage vor, dies von der Liebe Gottes her zu tun, indem man die Randgebiete in den Mittelpunkt stellt und die Letzten auf den ersten Platz. Und von dieser konkreten Liebe her, die in der Hoffnung verankert ist und im Glauben gründet, wird eine gesündere Welt möglich sein. Andernfalls werden wir schlechter aus der Krise hervorgehen. Möge der Herr uns helfen, uns die Kraft zu geben, um besser daraus hervorzugehen, indem wir auf die Nöte der heutigen Welt antworten. Ich glaube, genauso wie Paulus in gewisser Weise stolz war auf seine Gemeinde, die ein Zeugnis des Glaubens gegeben hat, so erwartet Jesus von uns heute auch dieses Zeugnis, das wir als Christen geben können für die Menschen der heutigen Zeit, ein Zeugnis der Liebe, des Glaubens, der Hoffnung und des Trostes. Das ist sicher eine Mission, die uns die heutige Lesung aufträgt, Licht in unserer heutigen Welt für unsere Mitmenschen zu sein.
Dann wollen wir jetzt einen Blick werfen auf das Evangelium vom Sonntag aus dem Matthäus-Evangelium, 22. Kapitel, die Verse 34 bis 40. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das Wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Die Frage, mit der Jesus hier auf die Probe gestellt wird: Was ist das Wichtigste? Diese Frage hören wir, glaube ich, auch in der heutigen Zeit wieder neu gestellt. Wenn gerade unter den ganzen Umständen der Corona-Zeit die Frage gestellt wird: Was ist eigentlich systemrelevant? Was lohnt sich zu erhalten, wenn vieles geschlossen werden muss? Und in der Antwort auf diese Frage greift Jesus hier das erste Gebot auf und unterstreicht die Liebe zu Gott als wichtigstes Gebot. Ich glaube, es tut uns gut, sich diese Worte von Jesus mal wieder ganz bewusst zu machen. Was wird da gesagt? Was wird da verlangt? Wenn wir genau zuhören, dann merken wir, es handelt sich hier nicht um einen Ratschlag oder einen Vorschlag, den ich befolgen kann oder auch nicht, sondern es wird von einem Gebot gesprochen. Und zwar ein Gebot, das nicht nur für einige Auserwählte gilt, sondern das gleichermaßen für alle verpflichtend ist. Und gefordert wird in diesem Gebot nicht, dass man sich immer wieder mal an Gott erinnert oder vielleicht auch mal betet oder hin und wieder mal was Gutes tut, sondern gefordert wird nicht weniger als Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und dem ganzen Denken. Wenn man sich das bewusst macht, dann fragt man sich vielleicht: Wie kann Gott eine solch radikale Liebe befehlen? Kann man Liebe überhaupt befehlen? Muss die nicht spontan und frei kommen? Schließen sich Gebot und echte Liebe nicht aus? Bei dieser Fragestellung kommt mir das Schreiben von Papst Benedikt XVI. Deus Caritas Est in den Sinn, wo er sich auch mit dieser Fragestellung befasst und folgende Antwort gibt: Gott hat uns zuerst geliebt und liebt uns. Deswegen können wir mit Liebe antworten. Gott schreibt uns nicht ein Gefühl vor, das wir nicht herbeirufen können. Er liebt uns, lässt uns seine Liebe sehen und spüren. Und aus diesem Zuerst Gottes kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen. Also unsere Liebe, unsere Gottesliebe ist eine Antwort auf das, was Gott zuerst getan hat. Im Johannesbrief heißt es: Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Die Gottesliebe, von der Jesus hier spricht, ist also nicht nur ein äußerer Befehl, der blind und ohne Gegenrede befolgt werden müsste, sondern er wird durch die Begegnung mit Gott immer mehr zu einem inneren Bedürfnis und Verlangen. So sagt es auch Papst Benedikt in dem bereits zitierten Schreiben: Die Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch besteht eben darin, dass diese Willensgemeinschaft in der Gemeinschaft des Denkens und Fühlens wächst und so unser Wollen und Gottes Wille immer mehr ineinander fallen. Der Wille Gottes ist nicht mehr ein Fremdwille für mich, den mir Gebote von außen auferlegen, sondern mein eigener Wille aus der Erfahrung heraus, dass in der Tat Gott mir innerlich ist als mir selbst. Dann wächst Hingabe an Gott, dann wird Gott unser Glück. Die Nächstenliebe, die Jesus im Evangelium einfordert wo er dann sagt, ebenso wichtig ist auch das Zweite, ist in diesem Sinne kein Zusatz, sondern eine notwendige Folge und gleichsam ein inneres Erfordernis der Gottesliebe. Auch hier hören wir nochmal Papst Benedikt in Deus Caritas Est. Beide gehören so zusammen, dass die Behauptung der Gottesliebe zur Lüge wird, wenn der Mensch sich dem Nächsten verschließt oder gar ihn hasst. Die Nächstenliebe ist ein Weg, auch Gott zu begegnen. Und die Abwendung vom Nächsten macht auch für Gott blind. Die Nächstenliebe wurde somit zu einem Erkennungszeichen der Christen. Und dieses Kriterium der Liebe, was hier das Evangelium nachdrücklich uns in Erinnerung ruft, spielt sicher auch bei der Erneuerung der Kirche in unserer heutigen Zeit eine große Rolle. Ich möchte hier auf einen Text verweisen, den Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium formuliert hat. Dort sagt er, wenn die heutigen Menschen das Zeugnis von wirklich brüderlichen und versöhnten Gemeinschaften sehen, er meint hier die christlichen Gemeinden, die Kirche, ist das immer ein Licht, das anzieht. Darum tut es mir so weh, festzustellen, dass in einigen christlichen Gemeinschaften und sogar unter gottgeweihten Personen Platz ist für verschiedene Formen von Hass, Spaltung, Verleumdung, üble Nachrede, Rache, Eifersucht und den Wunsch, die eigenen Vorstellungen um jeden Preis durchzusetzen, bis hin zu Verfolgungen, die eine unversöhnliche Hexenjagd zu sein scheinen. Wen wollen wir mit diesem Verhalten evangelisieren? Ich glaube, gerade in der gegenwärtigen Situation, wo immer sehr schnell sehr viel polemisch und kirchenpolitisch behandelt wird, ist dieser Ruf zur Liebe ganz entscheidend. In der Geschichte der Kirche sehen wir, dass die großen Krisen nicht durch Dispute, Debatten und Abstimmungen überwunden wurden, sondern eben gerade durch die Heiligen, die immer wieder die Liebe Christi haben aufscheinen lassen. Und dadurch wurde der christliche Glaube attraktiv und stark. Ich denke hier an große Heilige der Nächstenliebe, wie bereits den erwähnten Martin von Tours, aber auch Heilige wie Don Bosco, ein Damian de Veuster, eine Mutter Teresa, die in ihrer jeweiligen Zeit durch ihren christlichen Glauben die Liebe in die Welt strahlen konnte. Da ich in der Jugendarbeit tätig bin, ist für mich auch der neue selige Carlo Acutis, dieser Italiener, der im Alter von 15 Jahren gestorben ist, ein gutes Beispiel dafür, dass eine solche Heiligkeit, eine solche Liebe auch in unseren Tagen möglich ist. Wenn ich daran denke, dass das ein Heiliger ist, der PlayStation gespielt hat, der im Internet aktiv war, der in der Zeit gelebt hat und mit den Problemen konfrontiert war, die wir auch heute kennen, dann ist es unglaublich ermutigend zu sehen, dass gerade auch so ein Mensch in dieser Freundschaft mit Christus hineinwachsen konnte, dass er auch in unsere Welt etwas von dieser Liebe strahlen konnte. Und das, würde ich sagen, ist auch der Auftrag des heutigen Evangeliums, uns bewusst zu werden, dass auch mich heute die Liebe Christi treffen kann und dass ich auch nach Wegen suchen soll, wie diese Liebe für andere erfahrbar wird. Sicher sind die eingangs erwähnten Werke der Barmherzigkeit dazu ein guter Leitfaden, wo ich mir überlegen kann, wo sind Menschen, die vielleicht dort meine Zuwendung, meine Barmherzigkeit, meine Liebe brauchen.
Danke, Pater Martin. Das greifen wir doch gleich mal auf für unsere Hörer. Vielleicht kann jetzt das Gespräch in diese Richtung auch münden, dass wir uns austauschen. Jetzt in dieser zweiten Hälfte der Sendung. Was können wir tun? Was tun Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, als einzelne Christen oder vielleicht auch einer Gruppe zugehörig am Gebetskreis, einem Drittorden, wie auch immer? Was können wir tun, dass die Liebe Christi wie ein Sauerteig unsere Gesellschaft durchdrängt, nach außen hin sichtbar wird? Was tun Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit diese Liebe, zu Jesus Christus in ihrem persönlichen Leben am Brennen bleibt, dass diese Fackel, diese Kerze am Brennen bleibt. Und wenn sie schwach wird, was tun wir konkret, was tun Sie konkret, um diese Flamme immer wieder neu zu entzünden oder zu stärken? Gerne dürfen Sie uns das mitteilen. Vielleicht haben Sie auch noch Fragen zu den Bibeltexten oder zu den Ausführungen von Pater Martin Baranowski, die Sie gerade gehört haben. Melden Sie sich gerne jetzt unter der 089 517 008 008. Tauschen wir uns gerne etwas aus. Es ist immer bereichernd und gegenseitig auch befruchtend. Was können wir tun, um uns gegenseitig zu stärken und auch um unsere Nächsten zu stärken? Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem Leben, mit Gott. 089 517 008 008. Ich freue mich jetzt auf Ihre Anrufe. Wir hören etwas Musik und dann geht's gleich weiter in der Sendung. Es geht über das große Thema der Liebe, der Gottesliebe, der Nächstenliebe und auch, dass wir uns selbst lieben. Das haben wir gehört in dem Evangeliumstext vom kommenden Sonntag. Schön, dass Sie mithören und jetzt dann auch gleich mitsprechen. Wir freuen uns über den gemeinsamen Austausch, der jetzt in dieser zweiten Hälfte der Sendung folgen kann. Unter der 089 517 008 008 haben Sie noch die Möglichkeit, hier anzurufen und sich am Gespräch, im Austausch oder mit Ihren Fragen zu beteiligen. Eine erste Anruferin aus Heiligenbronn im Schwarzwald, das ist Frau Herrmann. Frau Herrmann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte auch etwas teilhaben. Gerne. In diesem Gespräch. Ich finde, wenn eine Mutter eine solche Liebe hat, kann sie kein Kind abtreiben. Sie hat das Kind ja dermaßen lieb, wie Gott uns doch so liebt und auch die Mutter. Die Liebe kann einfach nicht böse sein. Und auch gar die kleinen Kinder, die Unschuldigen, ich habe kürzlich was gehört, eine Frau, die erzählt hat, wo das Kind auf einmal im Mutterleib so gestrampelt hat und man das hat abgetrieben und wieder auseinandergerissen worden.
Sie haben das Zeugnis gehört von der ehemaligen Abtreibungsmitarbeiterin von der Abby Johnson, von Parent Planet.
Das hat dermaßen wehgetan. Also Gott sagt doch, liebt einander, nicht tötet einander. Und ich finde, ich zum Beispiel lege alles in Gottes Hände, weil ich ja nicht spenden kann und darf. Ich würde gern spenden, aber ich opfere meine Leiden auf, auch mein Kreuz. Das ist auch nicht immer so leicht, es zu tragen und anzunehmen, das mit dem Hören und alles. Und jetzt habe ich jetzt mein Hörgerät wieder machen gelassen und höre wieder besser. Und ich bin so dankbar, dass ich Gott loben, preisen und danken kann, weil ich einmal eine ganze Zeit lang gehabt, eine schlimme Zeit gehabt habe, wo ich immer eine Blockade hatte, wenn ich habe beten wollen. In der Kirche, sei es in der Kirche oder beim Tischgebet oder sonst was. Und auf eines Tages irgendwann habe ich auf einmal wieder die Kraft gehabt von Gott. Und ich bin dermaßen glücklich, das möchte ich den anderen auch sagen, leget doch alles, ja gar alles in Gottes Hände. Und lass das zurück, was zurückliegt, was schwer war. Dann wird es gut werden, denn Gott sorgt jeden Tag für uns. Er liebt uns doch und wir sind alle seine Kinder.
Danke Ihnen, Frau Herrmann. Ja, das sind konkrete Erfahrungen, die Sie auch machen durften. Und davon können Sie Zeugnis geben. Danke Ihnen, Frau Herrmann, für Ihren Beitrag. Pater Martin.
Ja, Sie haben das eben angesprochen, der Film, der jetzt auch rausgekommen ist, Unplanned, der eben über auch diesen Lebenswandel dieser jungen Frau berichtet, die ja eigentlich in dieses Planned Parenthood reingekommen ist, weil sie eigentlich was Gutes machen wollte, weil sie Frauen helfen wollte, weil sie beraten wollte und dann erst an einem entscheidenden Punkt ihres Lebens gemerkt hat, dass das eben die Abtreibung nicht die Lösung war. Und eben sie dort gemerkt hat, wie wichtig das Leben ist und wie anders dann der Weg der Liebe ist. Sicher ist für alle, die diesen Film sehen, ist das auch ein erschütterndes Zeugnis, aber sicher auch ein Zeugnis dafür, dass eben die Liebe auch die Wege kennt, dass Gott auch mit jedem Menschen einen Weg hat, um ihn zu der Liebe zu führen. Und da ist meiner Meinung nach die Geschichte jedes Menschen so ein einzigartiger Weg, sich für diese Liebe zu öffnen und dann auch immer mehr sich dafür zu entscheiden und zu erobern. Und ich glaube, gerade so ein Zeugnis, ein Lebenszeugnis wie von der Amy Johnson, ist eben ein solches Beispiel, wie Gott auch in der heutigen Welt wirken kann und dass wir, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass die Schwierigkeiten übergroß sind, immer auch die Hoffnung haben dürfen, dass es für Gott Wege gibt, sein Heil zu wirken.
Danke. Wir haben noch weitere Anrufer in der Sendung aus Heiligenbronn. Frau Detscher, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Also ich finde, du sollst Gott, den Herrn, lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Also ich denke eben, ohne Gott wäre mir ja gar nicht fähig zur Liebe. Mir könnte das gar nicht aus eigener Kraft machen. Denn also das Gebet und der Gottesdienst und alle die Kraftquellen, da holt man sich ja die Kraft, dass man überhaupt lieben kann und dass man einfach auch mit den Menschen gut sein kann. Und ohne das geht es ja gar nicht, denn ohne Gott geht es ja auch in die Dunkelheit. Und ohne Gott können wir nicht leben, das kann kein Mensch. Und ich denke einfach, die echte Liebe, wenn man zum Beispiel eine Freundin oder mit jemand sich gut versteht, will man ja für den Menschen nur das Gute. Oder wenn man gute Eltern gehabt hat, denen man dankbar ist, auch über den Tod hinaus, die haben einen geliebt und Gott hat uns ja zuerst geliebt. Und dann müssen auch wir fähig sein zur Liebe und versuchen, andere zu lieben. Und es ist dann nicht immer leicht, wenn man auch von den Eltern viel mitbekommen hat, auch an Liebe, soll man ja das auch versuchen weiterzugeben. Und aus der Liebe heraus erwächst ja auch die Dankbarkeit, dass man eine gute Familie gehabt hat. Und das ist ja der Grundstock. Das sind die Wurzeln und auch die Geschwister, mit denen man aufgewachsen ist. Der Familie kommt zuerst und dann kommt's andere.
Frau Detscher, danke. Da haben Sie jetzt einiges angesprochen. Das wäre natürlich der Optimalfall und da hoffen wir auch, dass es wirklich viele so mitbekommen haben, auch die Liebe innerhalb der Familie, wobei die Liebe, ich glaube, das können wir wahrscheinlich alle sagen, wir sind einander die Liebe immer schuldig, da haben wir nie genug geliebt. Was machen wir jetzt mit den Fällen, Pater Martin, wo man sagen kann, boah, das ist echt eine schwere Vergangenheit. Da ist es eigentlich fast nicht möglich, wenn man diese Nächstenliebe gar nicht in der eigenen Familie erfahren hat, vielleicht nur Gewalt und Lieblosigkeit. Was ist dann mit diesen Menschen? Sind die automatisch dann genauso dazu, ausgerichtet in die gleiche Richtung zu gehen oder sind die auch liebesfähig?
Ja, das ist natürlich eine Frage, wo man da sicher auch auf den Einzelfall schauen muss. Ich würde vielleicht da bei dem anfangen, was die Hörerin am Anfang gesagt hat, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, auch vielleicht um auf Ihre Frage zu antworten. Ich glaube, wir machen als Menschen, aber auch als Christen immer wieder die Erfahrung, dass diese Liebe, die wir eigentlich jetzt durch das Gebot Gottes verpflichtet sind, aber die wir auch innerlich ersehnen, dass wir die aus eigener Kraft nicht schaffen. Dass wir da immer irgendwie zurückbleiben. Und ich glaube, das ist genau ein Punkt, die Erfahrung der eigenen Schwäche. Und in dem Sinne geht es, auch wenn es natürlich extreme Fälle gibt, aber jedem so, dass in keinem Fall es immer ideal ist. Es gibt immer auch Verletzungen, es gibt immer auch Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist für uns als Christen, wenn wir die Schwäche von anderen, aber auch die eigene Schwäche erfahren, genau der Punkt, wo wir merken, wir brauchen Christus. Wir brauchen den Erlöser, wir brauchen diese Quelle der Liebe. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr heute, zu denken, ja, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, wenn ich mich ein bisschen bemühe, wenn ich gute Vorsätze habe, dann schaffe ich das schon. Und ich glaube, gerade die Erfahrungen, aber vielleicht auch die krassen Fälle zeigen, dass es eben nicht aus eigener Kraft ginge. Wenn wir uns einfach nur ein bisschen anstrengen müssten, dann würden wir eigentlich den Erlöser gar nicht brauchen. Und das scheint mir wirklich die Zusammenfassung der ganzen Heilsgeschichte zu sein, dass der Mensch es ja in Jahrtausenden immer wieder versucht hat. Und dass, obwohl Gott ihn so beschenkt hat, obwohl er durch die Gebote belehrt wurde, obwohl er durch die Propheten ermahnt wurde, ist eigentlich die Zusammenfassung immer wieder, ich schaffe es nicht. Und zwar nicht nur irgendwelche Bösewichter, von denen die Bibel auch genug zu erzählen weiß, sondern selbst die Guten, selbst diejenigen, die sich bemühen, also selbst ein Mose, der am Ende nicht in das gelobte Land einziehen darf. Selbst ein König David, der doch eigentlich ein Freund Gottes ist, aber dann auch ganz schreckliche Dinge tut. Und so könnte man alle Großen des Alten Testamentes durchgehen und auch des Neuen Testamentes, die Apostel, wo keiner sagen kann, ich habe die weiße Weste, bei mir läuft das alles perfekt, ich bin derjenige, der das selber schafft, weil er sich vorgenommen hat. Sondern eigentlich endet das immer mit einer Kapitulation des Menschen, der sagt, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und genau da ist der Punkt, wo wir beginnen, Christen zu werden. Wo wir uns dem Erlöser zuwenden und sagen, Herr, weil wir es nicht schaffen, deshalb bist du in diese Welt gekommen. Deshalb schenkst du uns das, was wir brauchen, was wir ersehnen, aber was wir nicht selber machen können. Ich habe ja in meinen Auslegungen den Papst Benedikt zitiert und er hat einmal das sehr schön auf den Punkt gebracht, finde ich, dass er gesagt hat, was ist das Neue am Neuen Testament? Und er sagt, das Neue sind nicht unbedingt neue Gebote, weil selbst das Gebot der Nächstenliebe, was wir heute im Evangelium gehört haben, hat seine Wurzeln auch im Alten Testament. Das Neue, was Christus gebracht hat, ist eben, dass er das Vollbringen schenkt. Dass er inmitten der menschlichen Schwachheit ein neues Leben durch seine Gnade gibt und dass er in uns wirkt und dass er in uns diese Liebe vollbringt, die wir in den Heiligen, die ich erwähnt habe, gesehen haben und die sozusagen Christus auch in der heutigen Welt sichtbar macht. Also ich glaube, diese Erfahrungen, die können uns wirklich helfen, uns neu bewusst zu werden, ja, wir brauchen wirklich Christus. Es ist nicht einfach nur, wie das Bischof Oster sagt, eine Kultur der Nettigkeit, ein Humanismus der Nettigkeit, dass man sagt, wir versuchen doch alle gut miteinander auszukommen, sondern wir brauchen wirklich eine göttliche Kraft, die in uns diese Liebesfähigkeit freisetzt, die uns diese Gnade dazu gibt.
Da würde ich ganz gerne nachher nochmal drauf ansetzen, auf das, was Sie gesagt haben, Pater Martin. Zuerst verabschieden wir unsere Hörerin aus Heiligenbronn. Danke Ihnen, Frau Detscher.
Ja, bitte.
Alles Gute Ihnen. Wir haben noch eine weitere Anruferin, die nehmen wir noch mit auf Sendung. Das ist eine Anruferin aus Bonn. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin so glücklich, also mich Christin nennen zu dürfen, aber ich liege jetzt länger im Bett und habe vor 3 Tagen einen Bericht aus China gesehen und wo über 1 Milliarde Menschen einem Führer zuhören mit Tränen in den Augen und ihr ganzes Leben dafür lassen würden, wenn sie nie von Jesus Christus hören, einmalig nur leben in diesem Leben, wie werden die erlöst? Wie kann man denen helfen? Ich kann da beten, aber viele sterben ja jetzt und haben diesen Namen nie gehört. Und ich komme da nicht klar. Immer wieder nerve ich die Leute damit, aber ich habe keine Antwort. Ich kriege keine richtige. Mhm. Danke.
Mhm, danke. Vater Martin.
Ja, da spricht sie natürlich gerade die Thematik auch des Missionssonntags an, der jetzt ja auch am Sonntag begangen wird. Diese Unruhe, diese Sehnsucht, die sie zum Ausdruck gebracht haben, die sollte uns wirklich als Christen bewegen, dass wir sagen, wir können und wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass es noch in unserem Jahrhundert, Jahrtausend mit so vielen Möglichkeiten von Kommunikation, von Verkündigung, dass es immer noch Menschen gibt, die noch nicht von Christus gehört haben. Und Natürlich ist das nicht nur eine Frage der Kommunikation, also dass ich das irgendwie verbreite, sondern natürlich auch des Zeugnisses, dass es für die Menschen glaubwürdig wird. Und wenn man sich überlegt, was in früheren Jahrhunderten Christen auf sich genommen haben, um diesem Auftrag gerecht zu werden, dass sie also gefahrvolle Reisen auf sich genommen haben. Und interessanterweise weiß man heute auch, dass viele von denen, die aufgebrochen sind, gar keine lange Lebensdauer, keine Lebenserwartung hatten, dass sie oft durch die Gefahren der Reise oder durch unbekannte Krankheiten oder durch feindselige Handlungen der Völker, die sie besucht haben, dann ein schnelles Ende ihres Lebens gefunden haben, aber wo doch deutlich wurde, welches Feuer in diesen Menschen gebrannt hat, dass sie gesagt haben, ich möchte von der Liebe entzündet diese Liebe weitertragen.
Ja, aber die ist jetzt nicht erreicht. Das ist doch immer das Gleiche, das weiß ich, das ist wunderschön. Aber die ist jetzt nicht erreicht, die jetzt sterben und nie von Christus gehört haben. Was ist denn mit diesen Menschen?
Ja, da weiß man natürlich, das sagt uns die Kirche, dass es für jeden Menschen eine realistische Möglichkeit gibt, von Jesus gerettet zu werden. Normalerweise soll das...
Auch Postmortem, ja?
Entschuldigung?
Auch nach dem Tod.
Also das, wie Gott das macht, das ist für uns ein Geheimnis. Deshalb, das können wir nicht immer durchschauen. Aber wir wissen, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Und deshalb hat jeder Mensch auch eine realistische Möglichkeit, von Jesus gerettet zu werden. Wie das geschieht, normalerweise würde man sich wünschen, dass das eben durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Sakramente geschieht. Aber wo das durch menschliche Schwäche nicht möglich ist, da dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auch andere Wege hat, diese Menschen zu sich zu führen.
Ja, das Geheimnis. Dankeschön. Danke.
Ja, das ist eine ganz wichtige, eine interessante Frage, die Sie damit eingebracht haben. Danke Ihnen. Und ich glaube, Pater Martin, darum ist es der Kirche ja wirklich schon immer auch ein großer Auftrag gewesen, geht zu allen Völkern und verkündet dort das Reich Gottes. Das heißt, diese Verkündigung, kann man sagen, ist sie vielleicht in letzter Zeit etwas eingeschlafen?
Ja, fällt es uns heute schwerer, diesen Eifer zu empfinden oder zu erleben in unseren Gemeinden, den die Menschen damals angetrieben hatten. Ich würde sagen aber, dass diese Mission insofern auch nochmal eine besondere Aktualität bekommen hat, da sie sich nicht nur auf ferne Länder bezieht, sondern dass wir oft merken, dass sie vor der Haustür beginnt. Dass es die Menschen, die Christus nicht kennen, nicht nur in fremden Ländern und fremden Sprachen zu Hause sind, sondern dass das oft Menschen sind, die mit uns zur Schule gehen, an der Uni sind, am Arbeitsplatz sind. Und doch wieder sozusagen eigentlich das, was uns als Christen trägt und was uns wichtig ist, eigentlich gar nicht oder wenig kennen und wieder sozusagen da ein Zeugnis brauchen, was sie die Herzen für den Herrn öffnet.
Mhm. Das heißt, eigentlich müssten wir da wieder ganz von vorne anfangen bei den Grundlagen, oder? Wenn ich so feststelle, dass viele vielleicht auch regelmäßige traditionelle Kirchgänger oder wenn man Leute fragt, ja, sind Sie getauft? Ja, ich bin getauft. Würden Sie sich als Christ, als aktiven Christ bezeichnen? Ja, ja. Aber dann so die Grundlagen wieder abfragt, da ist, würde ich sagen, der Erfahrung nach nicht mehr viel da. Könnten wir da als Kirche wieder einen neuen Ansatz schaffen? Wie erleben Sie das selber?
Ja, sicher ist es wichtig, dass man auch wieder die Grundlagen unseres Glaubens vermittelt. Das ist ja gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, in der ich auch tätig bin, sicher ganz entscheidend. Man kann natürlich nur das lieben, was man auch kennt. Wenn ein Kind nie eine Schokolade oder ein Eis gegessen hätte, dann wird es wahrscheinlich auch nicht wissen, wie gut das schmeckt und sich auch nicht wünschen. Und insofern ist es sicher auch wichtig, das vorzustellen. Wenn wir auf die Geschichte der Kirche schauen, dann wissen wir natürlich, dass es da große Anstrengungen gab und dass die sehr wichtig sind. Aber ich glaube, es ist auch entscheidend, sich daran zu erinnern, dass nicht wir die Menschen bekehren, sondern dass letztlich Gott die Herzen bewegt. Mhm. Und dass wir, wenn wir gerade an so eine Phänomene wie Guadalupe schauen oder an andere große Missionare, wo sozusagen die Tätigkeit der Menschen in einem ganz unproportionalen Verhältnis zu der Wirkung steht. Und ich glaube, das ist, was uns heute auch Hoffnung geben kann, dass wir sagen, natürlich möchte Gott unseren Einsatz, er bittet uns, dass wir ein Zeugnis geben, Aber wir dürfen auch wissen, dass diese menschlichen Bemühungen eigentlich nicht in dem Verhältnis stehen zu dem, was Gott durch sie tun kann, wenn wir uns in seinen Dienst stellen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder als Priester erfahre und was mir da eben Freude und auch Hoffnung gibt, dass ich merke, die armseligen Worte, die ich habe oder auch dann die Sakramente, die ich spende, wo ich merke, da wirkt Gott, da bewegt Gott etwas und das ist eigentlich das, was dann die Menschen anspricht, was ihr Herz entzündet und darauf, dass er das heute tun kann und tun möchte, darauf dürfen wir vertrauen und das ist, glaube ich, dann auch die Zuversicht, die wir haben, dass Menschen auch heute nicht nur im kleinen, sondern auch im großen Stil wieder zu Gott finden können.
Das wollen wir gerne auch in ein Abschlussgebet mit hineinnehmen. Mir fällt jetzt noch zum Schluss ein das Zitat, das auch so bekannt ist, von dem heiligen Augustinus. Liebe und tu, was du willst, ganz auf einen einfachen Nenner gebracht. Wenn wir uns immer wieder fragen auch, wo habe ich gefehlt, was habe ich getan, was habe ich nicht getan. Die Liebe, bei allem unterm Strich ganz einfach die Liebe, nach der wir uns immer wieder fragen dürfen, auch am Ende des Tages, habe ich genug geliebt? Wo habe ich die Liebe unterlassen? Ja, das ist ein großes, großes Thema, auch für uns Christen, dass wir da Zeugnis geben, dass wir da nicht nur einen Schein nach außen hin leben, sondern wenn es dann schwierig wird, auch ganz konkret werden lassen, was es heißt, Nächstenliebe. Danke Ihnen, Pater Martin, für diese Sendung. Dürfen wir Sie bitten, jetzt die Sendung mit einem Gebet abzuschließen und uns dann noch auch Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg zu geben?
Sehr gerne. Wir haben gerade von Augustinus gesprochen und Liebe und tu, was du willst. Mir fällt da auch noch ein, er hat ja gesagt auch, in dir muss brennen, was du in anderen erzünden willst. Und ich glaube, gerade wenn diese Gottesliebe, von der wir heute im Evangelium gehört haben, wenn die in uns brennt, wenn die Freude am Herrn in uns brennt, dann wird das auch unsere Stärke sein, das wird auch andere entzünden. Und darum wollen wir jetzt auch beten, Herr Jesus, schenk uns diese Freude, die aus diesem sicheren Wissen kommt, von dir unendlich geliebt zu sein. Hilf uns, diese Freude und diese Liebe zu verbreiten. Mach uns zu Botschaftern deiner Liebe und deiner Freude. Und so bitten wir um den Segen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, segne und behüte euch auf eurem Weg der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke allen fürs mit dabei sein, fürs Mitgestalten dieser Sendung. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Behüt sie Gott. Ihre Claudia Kiesel.